Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 16, Folge 3, Zurück in die Moderne. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber habe ich mal wieder zwei Leute und ihr kennt sie schon aus den letzten beiden Folgen, also Tim sowieso, hallo.
Hallo.
Und der Justin ist wieder dabei, wer auch sonst.
Hallo.
So, heute reden wir über eine ganz interessante Epoche. Und zwar die Moderne. Und ich meine, da gibt es viel zu klären, da gibt es viel zu erzählen, glaube ich auch. Und fangen wir doch einfach direkt mal an. Was ist denn überhaupt die Moderne?
Ja, also, Justin. Ja, ich habe schon verstanden, dass du mich gemeint hast. Dieses Mal habe ich es verstanden.
Ja, sehr gut.
Also, was bezeichnet man unter der modernen Architektur? Also, es ist erstmal ein sehr pauschaler Begriff, also wie gesagt, aus jeder Zeit, die Architektur war die moderne Architektur der Zeit, aber die wirklich aktuell moderne Architektur, von der wir jetzt reden, ist eigentlich angefangen in den 50er Jahren, wo das wirklich letztendlich das erste Mal mit sehr viel Sichtbeton gearbeitet wurde, in der Zeit, wo man angefangen hat, ja letztendlich die Bauten so zu planen, dass sie auch angepasst waren an den Lebensumständen der Person. Und wo jetzt eine Zeit war, wo man auch sehr, sehr effizient mit Materialien angefangen hat, umzugehen und eigentlich um die Architektur oder die Epoche reden wir heute.
Das heißt, also moderne Architektur in dem Sinne, worüber wir heute reden, ist Architektur, wie sie heutzutage wirklich genutzt wird, wie sie heutzutage Sinn ergibt und wie sie heutzutage auch angewandt wird außerhalb von Kunstbauten.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Genau, weil wenn man einfach nur moderne Architektur googelt, dann kommen gefühlt 90% Kunstbauten und die widersprechen so ein bisschen dem Konzept von dem, was du gerade gesprochen hast, und zwar Lebensumständen angepasst, auch irgendwie sinnvoll. Und ich meine, also Baustoffsparen sind die ja eher selten, sondern die sollen halt einfach cool aussehen und sind es auch meistens, nicht immer, aber meistens. Aber ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was wir heute alles zu hören bekommen. Und ich motiviere dich auch wieder, Tim. Hau gerne ein paar Fragen raus. Ne? Die letzte Folge hast du jetzt mit etwas mehr gesprochen. Aber dann.
Ja, ich muss mich ja auch ein bisschen erholen, weil ich in den anderen Staffeln so viel erzählt habe.
Also, das wissen die Zuhörer ja noch nicht, weil die nächste Staffel hast ja erst du wieder. Dann fangen wir aber doch direkt mal an. Was ist denn so ein prägnantes Beispiel für moderne Architektur? Also, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man durch eine Straße läuft und da sind 10 Häuser, woran erkennt man, dass eins davon jetzt architektonisch modern ist?
Ja, also sagen wir mal so, das Problem ist leider, dass man das sehr, sehr schnell erkennt und auch sehr, sehr deprimiert ist, meistens, wenn man so sehr moderne Häuser sieht. Ich will das jetzt gar nicht pauschal sagen, aber die meisten sehr, sehr modernen Häuser sind etwas an den Bauhausstil angelehnt, also sehr klare Strukturen, sehr gerade Linien, es ist eigentlich gar keine richtige Fassade vorhanden, die ist überputzt und sie ist weiß gestrichen, aber es gibt jetzt keine Aussparungen extra für bestimmte Schönheitsideale oder Verschönerungszierde. Sie sind sehr, sehr, wirklich sehr einfach gehalten. Ja, und eigentlich so eine der prägnantesten, wirklich sehr, sehr modernen Arten des Bauens ist eigentlich dieses Passivhaus. Das hört man auch immer mal wieder, Passivhaussiedlungen, Passivhäuser. Und es sind eigentlich letztendlich Gebäude, die sehr, sehr effizient sein sollen, sehr, sehr energiesparend. Und was auch ein sehr moderner Architekturstil oft ist, bei diesen modernen Bauten, ist auch dieses Flachdach. Also wirklich so eine Dachschräge ist ein sehr ineffizienter Nutzen oft. Und mit geraden Dächern kann man letztendlich sehr, sehr, sehr viel mehr Fläche nutzen. Und das sieht man auch immer, immer häufiger heutzutage bei ganz, ganz neuen Bauwerken.
Das heißt, moderne Architektur ist häufig leider deprimierend, Passivbauten und dieses auf Bauhaus basierende, was man sieht, aber das war's. Man sieht's, man fühlt nichts, es existiert.
Ja, wie gesagt, es gibt immer mal wieder so neue Grundgedanken. Wie gesagt, in den 70er Jahren, da wo es so eine relativ große Wohnungsnot zum Beispiel in Deutschland gab, da hat man ja diese großen Betonbauten gemacht, die man eigentlich in jeder Stadt noch sieht. Das ist ja eigentlich immer so, sagen wir, so ja, die architektonisch schlimmsten Bauten in der Stadt. Es gibt ja eigentlich gefühlt heutzutage in jeder Stadt diese Hochhäuser, diese 70er Jahre Betonklötze, die einfach günstig zum Bauen waren, schnell Wohnungen versprochen haben und ja, der Nutzen war relativ hoch. Man hat dann aber erkannt, okay, die Wärmeeffizienz und das Haus erhitzt sich im Sommer brutal. Du hast da noch 3 Wochen später 40 Grad und kannst da kaum überleben. Und dann hat man sich irgendwann, ja, vor ein paar Jahrzehnten dann die Passivhäuser immer stärker benutzt, also Häuser, die auch darauf achten, die Energie, die die Sonne abgibt, zum Beispiel effizient zu nutzen, also zum Beispiel im Winter so, ja, so viel Wärme in dem Haus zu halten wie möglich und im Sommer letztendlich die Gebäude so kühlend wie möglich zu halten. Und das sind eigentlich jetzt so die aktuellsten Versionen oder Bauweisen für neue Häuser.
Also auch dieser moderne Baustil, ich hatte mir jetzt notiert, dass ich frage, aus was hat es sich entwickelt, aber ich meine, das haben wir jetzt schon gut angesprochen, denke ich. Das war aus dem Bauhausstil. Den Bauhausstil selber hatten wir ja schon in unserer ersten Folge dieser Staffel recht gut diskutiert, würde ich sagen. Das heißt, jeder, der es jetzt gerade nicht so versteht, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber es entwickelt sich auch, also logischerweise, so wie sich eigentlich alles entwickelt, was irgendwann mal schlecht war und dann besser werden sollte, zumindest. Und da gibt es, denke ich, ja auch verschiedenste Wege, wie es sich entwickelt. Also wir haben ja unter anderem, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, einerseits diese sehr begrünten Bauten. Dann unter anderem habe ich auch schon mitbekommen, dass einige Sachen sich jetzt in Richtung eher so andere Baumaterialien, also beispielsweise Holz und so entwickeln und da vor allem in Richtung sehr effizientes Wohnen gehen. Und dann haben wir natürlich auch den absoluten Klassiker unserer Zeit, diese ja, die Glas Tower. Vor allem New York oder so sind ja prägnante Beispiele. Kann man sagen, dass es jetzt alles wirklich sich als moderne Architektur so entwickelt und das sind einfach verschiedene Segmente?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass sich die Architektur im Moment in einem sehr großen Wandlungsprozess befindet und man im Moment auch gar nicht auch, glaube ich, so richtig. Es gibt zwar immer die eine Person, die sagt, das ist jetzt das Ideal aller möglichen Varianten, aber es entwickelt sich gerade letztendlich verschiedene Arten zu bauen. Also man versucht eigentlich immer mehr mit seiner Umgebung zu interagieren oder die Umgebung so gut wie es möglich ist auszunutzen. Wir wissen ja, es wird in Städten immer wärmer und die Sommer werden auch oft extremer. Und deswegen muss sich letztendlich auch die Gestaltung der Städte immer sehr, sehr stark wandeln. Deswegen gibt es einmal diese Möglichkeit, auch wegen der Ressourcenknappheit, wie gesagt, diese Passivhaus-Varianten, die letztendlich probieren, ja, die Umgebung so stark wie möglich zu nutzen, mit dieser Abwärme zum Beispiel oder mit der Sonneneinstrahlung. Und andersrum gibt es dann letztendlich das, was du auch angesprochen hast, diese Holzbauvariante. Das ist letztendlich auch sehr ressourcenschonend, weil Holz ist ein Material, das im Verhältnis sehr, sehr schnell nachwächst. Also die Ressource ist eigentlich unendlich vorhanden. Man kann es immer wieder nachpflanzen. Man hat dieses Problem bei Betonbauten oft, dass die Rohstoffe sehr ineffizient verwendet werden können. Man kann das sehr, sehr schwer recyceln. Sand ist auch nicht immer Sand, also man hat immer noch das Problem, Sand zu gewinnen. Wie gesagt, den Sand, den man für Bauten benutzen kann, ist mehr Sand. Man kann jetzt nicht in die Wüste gehen und den Wüstensand benutzen. Das liegt an der Struktur des Sands in der Wüste. Das wird zum einen abgeflacht durch die Luftbewegung, aber es hängt auch mit der Struktur zusammen, wie das ist. Also man kann das leider nicht als Rohstoff so einfach benutzen, wie man das gerne hätte. Und diese dritte Variante ist dieses Begrünen. Und das nimmt man in vielen Städten und ich glaube, die bekannteste Stadt eigentlich, die man kennt, ist Singapur oder auch Land, wo letztendlich diese begrünten Fassaden immer stärker zur Geltung kommen. Und es hat eigentlich einen sehr, sehr guten Nutzen, weil man hat erkannt, dass man letztendlich mit diesen begrünten Fassaden in der Umgebungstemperatur, dass man die verringern kann bis zu 2, 3 Grad. Und das macht sehr, sehr viel aus. Man schafft neue Schattenplätze und man kühlt auch mit dieser Begrünung das Haus runter. Das Haus wird nicht mehr so stark von der Sonne angegriffen im Sommer. Und das ist gerade so ein Wandlungsprozess, wo man sich, glaube ich, gerade überlegt, ja, welche ist die beste? Es gibt wahrscheinlich nicht die eine beste. Die Mischung wird es wie immer machen. Aber ich glaube, das sind so die großen Baustile, die sich in Zukunft auch durchsetzen werden. Den Baustil mit Glasfassaden. Das ist halt oft einfach gegeben bei diesen ganz hohen Bauwerken, dass das oft einfach am sinnvollsten ist, das so zu benutzen. Aber eigentlich ist Glas ja sehr, sehr aufwendig zu produzieren. Es ist sehr, sehr energieineffizient. Also Glasherstellung ist sehr, sehr ja, energieintensiv. Und auch letztendlich, ja, das Problem ist halt, jeder, der mal in so einem Glastempel war, weiß auch, dass im Sommer es da sehr, sehr schnell und sehr, sehr schnell heiß werden kann, weil man braucht, um so ein Glashaus letztendlich abzukühlen, auch eigentlich immer eine Klimaanlage und man braucht viel mehr Energie als jetzt beim Passivhaus zum Beispiel. Deswegen glaube ich, dass dieses ganze Glasfassaden, wie man das vielleicht, das sind jetzt hier ein sehr deutsches Publikum, als wenn man zum Beispiel mal die Deutschen Bank Tower in Frankfurt anguckt, ich weiß nicht, ob die jetzt jedem was sagen, aber das sind auch so riesige, ist auch so ein riesiger Glastempel, kann man einfach mal angeben, Deutsche Bank Headquarters in Frankfurt, das sind so zwei riesige Glastempel und ich glaube, das wird ja immer weniger. Vorausgesetzt, man möchte immer noch weiter in die Fläche bauen. Das ist natürlich auch immer so, dass Städte auch immer probieren, weniger Fläche zu nutzen, sondern immer effizienter zu bauen, also keine neue Fläche anzugreifen, sondern eher ja nachzuverdichten und eher in die Höhe zu bauen, wenn man einfach weiß, dass diese weiteren Fläche ja, am Stadtrand zu benutzen, auch letztendlich ein Problem ist, um eine Stadt ja, resistent für gewisse Naturkatastrophen zu machen.
Und wie ist es da? Also, ich meine, das kommt jetzt schon ein bisschen hervor. Natürlich, der Baustil ist letztendlich wieder auch abhängig von, wo er wirklich ist, also wo man ist. Da man baut jetzt nicht einfach mitten im Nirgendwo einen Tower hin, das ist klar. Aber gibt es irgendwelche sehr lokalspezifischen Entwicklungen? Also würdest du sagen, hier bei uns in Deutschland geht es in die Richtung, währenddessen in Amerika geht es in die Richtung?
Ich würde sagen, man kann das jetzt nicht auf eine Landesgrenze letztendlich ja, hinziehen. Ich glaube, so der europäische Raum und der amerikanische, das sind so zwei Unterschiede. Klar, vom Baustil letztendlich, dass man jetzt in Griechenland und Spanien und in Deutschland letztendlich auch anders gebaut hat, oft in Griechenland oft die Häuser weiß angestrichen hat, einfach aus dem Effekt, dass man letztendlich so Sonneneinstrahlung vermeiden wollte. Aber letztendlich, wenn man so guckt, dieses Passivhausweise, das ist eigentlich ein sehr, sehr deutsches Modell wiederum oder sehr, sehr europäisches, weil die Amerikaner das noch nicht so wirklich kennen. Das liegt aber auch einfach daran, dass die diese Ressourcenknappheit jetzt nicht so wichtig finden oder jetzt nicht so kommen sehen. Wie gesagt, in den USA hat eigentlich jedes Gebäude eine Klimaanlage und die Preise für gewisse Rohstoffe sind auch nicht so hoch. Aber auch in Amerika merkt man immer mehr, vor allem Richtung Kalifornien mit den Waldbränden und mit den immer ja, heißeren Sommern, dass man auch sich überlegen muss, wie man gestaltet man die Gebäude, die Infrastruktur und die zukünftige Architektur, um die auch ressourcenschonend zu machen.
Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Wie ist das mit so Architekten? Also ist es ja so eine Sache, wenn man heutzutage Architektur studiert, ist es ja sowieso wahrscheinlich schon mal großartig anders als vor 30 Jahren. Aber gibt es da jetzt irgendwie so ein paar prägnante Namen oder so ein paar krasse Beispiele, wo man sagt, okay, die sind jetzt wirklich prägend für das, was wir jetzt momentan modern nennen? Oder ist es halt einfach so eine allgemeine Entwicklung, die sich halt so Stück für Stück wie so eine klassische Evolution halt entwickelt hat?
Ja, also ich würde sagen, das ist eher eine natürliche Evolution und zum Beispiel das Passivhaus, das ist eigentlich gar keine neue Architektur oder Architektur an sich, das ist eigentlich eher was Ingenieure entwickelt haben, um effizient etwas nutzen zu können. Ich glaube, also ich habe mich letztens sogar mit einem Architekten oder einem Studenten, der Architektur studiert an der RWTH Aachen, unterhalten und der sagt auch zum Beispiel, dass das Passivhaus so das Grauen aller Architekten ist, weil es einfach so in sich langweilig ist und auch nichts Besonderes hat. Es beruht auch sehr viel auf, ja, auf so einem Baukastensystem. Und so eine moderne Architektur ist eigentlich oft nicht möglich, weil einfach das einfach leider nicht mehr gegeben ist. Es gibt ja, wie man kennt, ich glaube, so die berühmteste Architektin in den letzten Jahren war ja eigentlich Zaha Hadid, die man so kennt. Also da gibt es ja wirklich tolle Bauten. Aber es zeigt auch, dass zum Beispiel, wenn man sich Zaha Hadid Bauten anguckt, die sehen immer sehr imposant aus und wirken immer toll auf die Leute, aber die Art und Weise, wie sie baut, ist wiederum sehr, sehr ineffizient, weil sie baut oft mit Rundungen, sie baut oft sehr verschachtelt und eigentlich nutzt sie sehr viel Fläche nicht und braucht sehr, sehr viel Materialien, um das darzustellen, was sie gerne möchte. Und eigentlich ist es eigentlich ein Baustil, der leider man immer weniger nutzen sollte, weil er immer ja schwieriger ja aufrechtzuerhalten oder letztendlich ja, wie soll man das am besten sagen, letztendlich ist es immer schwieriger, so einen Baustil den Leuten vermitteln zu können, dass das jetzt in der Zeit noch Sinn macht. Obwohl die natürlich architektonisch immer eine sehr, sehr hohe Anziehungskraft haben.
Ja, klar, und vor allem, wenn man wirklich mal einen richtigen Kunst, also richtigen Künstler als Architekten hat, dem man dann auch das entsprechende Budget und die Gegebenheiten gibt, dann gibt es da ja auch so einen gewissen Stil. Also würdest du sagen, es gibt so einen modernen Stil, den jetzt einfach die Architekten unserer Zeit mit dem entsprechenden Geld und dem entsprechenden Mitteln bauen, also sowas wie Zaha Hadid oder ich weiß beispielsweise, dass du ja auch ein großer Fan von einem bestimmten
Howard
Architekten bist.
Carpendale.
Haha. Nein, es war jetzt für unsere Zuhörer, es war ein Insider, mit dem ich soeben gemobbt wurde. Nein, es geht da um so einen anderen. Ich glaube, der hat in Stuttgart beispielsweise so ein paar Bauten. Also würdest du sagen, es gibt so einen modernen Architekturstil, den vor allem so Architekten mit mehr Geld oder halt mit mehr Mitteln bauen, die jetzt nicht unbedingt auf Effizienz achten müssten?
Ja, also es gibt so, also es gibt ja zwei sehr, sehr bekannte Architekten, den du jetzt meinst. Das ist jetzt mein Lieblingsarchitekt, wenn es ums eigene Haus geht. Also er baut eigentlich nur Einfamilienhäuser, jetzt so diese ganzen Großbauten, die darf man sich jetzt nicht vorstellen. Das ist Alexander Brenner, das ist ein Architekt aus Stuttgart. Und der baut Häuser in einer sehr, sehr modernen Art und Weise, aber die Art und Weise, wie er Rohstoffe nutzt, ist auch wiederum sehr effizient, aber es. Die Art und Weise, wie er auch baut, ist so prägend, dass man letztendlich sagen kann, das sind auch so Bauten, die sehr, sehr lange wären. Ein Bau, den man jetzt nicht unbedingt sehen würde, den muss man in 30, 40 Jahren abreißen, weil er dann nicht mehr modern ist. Das ist auch so ein Problem, das ich bei Bauten oft nicht so gut finde, ist, wenn man sehr, sehr stark modern baut und aktuell, wie es heute toll aussieht, aber gar nicht überlegt, ist es so ein Baustil, der ja auch zeitlos wirkt, der ein Baustil, der überdauern kann. Und ich finde, man muss sich immer mehr Gedanken darum machen, so zu bauen, dass man einen Baustil findet, der überdauern kann. Wie die Leute die alten Folgen gesehen haben, so wie die Römer zum Beispiel, einen überdauernden Baustil, den man gerne noch in 50, 100, 200 Jahren sieht. Das finde ich auch immer toll, auch so Jugendstilvillen und so von früher. Aber auch zu probieren, moderne Häuser so zu bauen, dass man sagt, okay, die könnten hier auch noch ohne Probleme in 80, 100, 200 Jahren stehen, weil einfach das jetzt nicht zu mehr modern aussieht und dann schnell wieder altmodisch und von den Ressourcen gleichzeitig auch effizient, nachhaltig ist und vom Bauweis auch Sinn ergibt in der ba im Baustil.
Gibt es da denn Ansätze? Also du sagst jetzt dieser Alexander Brenner, würde ich übrigens jedem mal empfehlen, sich den anzugucken. Also seine Bauten vor allem wirklich sehr, sehr beeindruckend und ich finde zeitlos beschreibt es extrem gut. Gibt es da denn andere Ansätze? Also vor allem bei solchen Problemen wie Ressourcenknappheit und ja, eben, dass es diese Überdauerung nicht mehr gegeben ist mit Stahlbeton, der nach 30 Jahren anfängt zu rotten, beziehungsweise gut, 30 ist jetzt übertrieben, aber so
Ja,
60, 70 Jahre und man muss sie sanieren.
das ist auch so ein Problem. Also, wie gesagt, dass Stahlbeton einfach irgendwann korrodiert und dass man dann oft neue Bauwerke braucht oder die instandhalten muss, sehr, sehr aufwendig, ist einfach ein Problem. Und es gibt eine Variante, die im Moment, man weiß noch nicht, ob sie kommt, weil sie noch relativ teuer ist in der Entwicklung. Es gibt die Möglichkeit, statt Stahl, Beton, Carbonbeton zu nutzen. Und Carbonbeton hat mehrere Vorteile. Es ist von der Steifigkeit viel, viel stärker. Und man hat auch den Vorteil, was auch wieder zukünftig einen Vorteil bringen könnte. Man braucht weniger Material, weniger Beton, um die gleiche, ja, letztendlich, ja, Last tragen zu können. Also man kann, sagen wir mal so, wenn man jetzt so einen modernen Träger vom Betonträger sieht, von so einem, ja, von so einer tragenden Wand, sagen wir mal, die ist jetzt 50 Zentimeter dick. Wenn man die aus Carbonbeton bauen müsste, kann man da so 20% an, ja, an Fläche gewinnen. Also statt 50 Zentimeter müsste es dann nur 30 Zentimeter breit sein und man hätte die gleiche Tragfestigkeit. Und man hat das große Problem, es ist kein Carbon, es ist kein Material, es korrodiert. Und das ist halt auch sowas, was echt cool ist und man kann auch ganz andere Formen letztendlich dadurch auch erreichen in der Architektur. Mit dieser Carbon, Ja, Betonvariante. Wie gesagt, es ist noch gerade sehr, sehr starker Entwicklungsprozess. Es gibt es noch nicht wirklich richtig. Also mir ist auch kein wirklich größeres Bauwerk bekannt, das es schon nutzt. Aber es wird sehr, sehr stark auch in die Richtung geforscht, um da ja einen Baustil zu finden, der langlebig ist.
Vielleicht jetzt einmal kurz für Zuhörer. Carbonbeton ist für wen das jetzt auch wirklich aus ein bisschen technischerer Sicht interessiert. Ich glaube, Carbon sagt noch den meisten was. Es sind ja Kohlefaserstrukturen und die werden ja meistens gewoben. Und wenn man jetzt beispielsweise vielleicht noch Carbon aus sowas wie Rennsport kennt oder auch aus Fahrrädern, dann sind das ja meistens wirklich sehr enge Netze, sage ich mal, die dann wirklich sehr, sehr eng gewoben werden und dann eben mit einem Klebstoff verhärtet werden. Da gibt es auch ein Fachwort für. Das ist mir jetzt in dem Moment, wo ich sagen wollte, entfallen. Ist aber auch gerade egal. Beim Carbonbeton läuft das Ganze allerdings ein bisschen anders, weil Stahlbeton beispielsweise wird ja so gemacht, indem man seine Stahlstruktur hat und dort dann Beton außen rum gießt. Und bei Carbonbeton nimmt man dann innen drin eben kein Stahl, eben diese korrodierende Sache, dieses Problem im Endeffekt, sondern man ersetzt das Ganze durch eben ein relativ breitmaschiges Carbonnetz und gießt dann eben außenrum den Beton und erreicht dann damit auch eben Betonform, eben das, was Justin gerade angesprochen hat, dass man auch wirklich Kurven gießen kann mit dem Beton und die trotzdem durch das Carbon innen drin strukturell unterstützt werden. Und ja, es ist ein wahnsinnig spannender Bereich. Darüber hatten wir uns beide auch privat schon ein paar Mal unterhalten. Und vor allem die Möglichkeiten, die dadurch eröffnet werden, sind natürlich auch sehr, sehr spannend. Und allgemein, also ich bin auch großer Fan von beispielsweise diesem Alexander Brenner, den du ja angesprochen hast. Aber gibt es da denn schon andere Probleme, sage ich jetzt mal, die behandelt werden müssen und auch dort vielleicht ein paar Lösungsansätze, die dir jetzt so in den Kopf springen, weil ich meine, da gibt es ja viel zu tun. Allein Energieeffizienz und Statik ist eine Sache, beziehungsweise eben diese Überdauerung, aber ja, was wären noch so andere Themen, die dir einfallen?
Ja, also ich finde, das wichtigste Thema ist, wenn man heutzutage Neubausiedlungen auch anguckt, ist, dass die Siedlung oder die neuen Lebensräume, die man schafft, dass sie nicht ihre Seele verlieren. Also das berühmteste Beispiel ist für mich einfach in Heidelberg. Das ist, glaube ich, die größte Passivhaussiedlung in Deutschland oder vielleicht sogar auch Europas. Und das ist halt letztendlich ein Areal, das man jetzt umgewandelt hat und mit Passivhäusern zugekleistert hat, um es jetzt mal so ja, pauschal zu sagen. Und jeder kennt so Passivhäuser eigentlich. Man sieht die immer, immer häufiger in neuen Wohnsiedlungen. Die sind einfach sehr, sehr einfach vom Aufbau. Sie wirken ja so ganz leer irgendwie und auch ohne Charakter. Und ich glaube, das Problem ist, man sieht es heutzutage als etwas sehr Effizientes an, aber ich glaube auch, dass man dem Bewohner in der Stadt damit nicht unbedingt hilft, weil einfach das Areal auch so eine ja, gewisse Depression meiner Meinung nach auslöst, weil es wirklich sehr monoton, sehr einseitig und alles sieht wirklich genauso aus wie das andere. Und es fehlt einfach so, ja, die Seele oder dieses Miteinandergefühl in dieser Stadt oder diese unterschiedlichen Stile der Epochen, wie man jetzt in Altstädten hat, dieses Schöne, wo man sich wirklich immer verlieren kann in den Städten, dass man sagt, den Baustil hat man noch gar nicht so richtig gesehen, obwohl man hier schon 50 Mal vorbeigelaufen ist, aber wenn man eine Passivhaussiedlung einmal durchläuft, hat man sie gesehen und will sie auch nicht unbedingt wiedersehen. Und ich weiß nicht, also jetzt, wenn man wirklich mal überlegt, also Tim, du hast bestimmt auch schon mal irgendwie so Passivhäuser gesehen oder so Neubau-Wohnsiedlungen. Also würdest du sagen, du läufst da gerne durch, sind das so Wohnsiedlungen, wo du sagst, da kann man immer so lang flanieren und sich das angucken, weil es einfach schön aussieht, oder würdest du eher sagen, es sind die Altstädte, die man halt so in den Großstädten hat? Ja.
Gibt's da denn schon so ein paar Ansätze oder vielleicht auch große Architekten, die da jetzt gerade dem nachgehen, sozusagen auch im großen Stil zu bauen, ohne dass man jetzt eben nur auf Effizienz Wert legt?
Ja, also einer meiner Lieblingsarchitekten, der sich auch an größere Bauten ran wagt, ist Chipperfield-Bauten. Kennt man auch in Deutschland, wenn man mal in Berlin war. Da gibt es zum Beispiel die James Simon Gallery. Die ist zum Beispiel von Chipperfield entstanden. Und Chipperfield ist eigentlich dafür bekannt, der baut sehr, sehr viel auch mit Glas. Das sieht man zum Beispiel bei dieser neuen Nationalgalerie in Berlin. Er baut aber auch sehr, sehr stark mit, ja, letztendlich mit Rohstoffen wie Bäumen, und er begrünt auch oft sehr, sehr viel. Und er guckt auch immer, dass der Baustil nie gleich ist. Also er probiert immer so eine Einzigartigkeit zu schaffen, dass man sich auch in diesen Baustil verliert. Er baut zum Beispiel auch trotzdem in manchen Gebäuden Säulen ein, wo man eigentlich sagt, das braucht man nicht, Rundungen zum Beispiel oder so. Er nutzt die Fläche zwar so optimal, wie es geht, aber er sagt auch, man kann den Baustil nicht komplett auf das Allernötigste reduzieren, weil es auch einfach wie so eine kleine Depression aus ist oder sowas. Monotones halt einfach nie schön wirkt, wenn alles genau gleich aussieht.
Ja.
Und das ist eigentlich so das Bedeutendste. Und wie gesagt, die Begrünung der Fassaden, das ist etwas, was ich sehe, was immer, immer mehr kommen wird. Und ich glaube, das wird auch echt so in der Zukunft immer wichtiger sein, weil wenn man es nicht schafft, ja, diese tollen Strukturen zu bauen, wie früher, wie man das halt einfach kennt, mit diesen Gezierden, mit diesen Mustern, die man den Häusern gibt, diesen Charakter. Und ich glaube, das kann man halt sehr, sehr gut schaffen, wenn man einfach die Sachen begrünt, weil man, wie gesagt, auch mit verschiedenen Arten von Bäumen oder von Pflanzen trotzdem gleiche Fassaden unterschiedlichen Charakter geben kann. Und man ja auch weiß, dass Grün auf die Leute auch eine beruhigende Wirkung hat. Also wenn Leute durch den Wald laufen, sagt man voraus, dass die Leute sich besser fühlen danach, weil einfach diese Natur und dieses Grün einfach eine positive Wirkung auf die Leute hat. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Begrünung von Städten und diese Begrünung von Fassaden so die beste und günstigste Möglichkeit ist, Städte attraktiv auch zu machen von der Gestaltung, wenn man durchläuft. Und man hat natürlich auch sehr, sehr viele Nebeneffekte. Man schafft es, dass Insekten und ja, Bienen da überleben können. Man kann auch dafür sorgen, dass, ja, wie gesagt, dass die Fassaden abgekühlt werden. Also es gibt auch wirklich Vorteile daran in sich, auch an der Begrünung.
Ja. Gut, das ist natürlich auch wieder eine total große Herausforderung, auch aus Ingenieurssicht, weil du musst natürlich auch dafür sorgen, dass es dann bewässert wird, dass es sich nicht selber zerstört, also dass da nichts das kaputt wächst sozusagen, was dann nicht bewachsen werden soll. Aber gerade das macht das Ganze ja auch wieder ein bisschen interessanter. Aber ich bin auf jeden Fall total bei dir, vor allem diese Begrünung. Mein persönlich größtes Beispiel war, als ich mal in Mailand war, da gibt es ja auch diese legendären grünen Tower, die das Ganze ja wirklich so ein bisschen nach Europa gebracht haben, die da so richtig bekannt wurden für. Und dann sind, also an dem Tag, wo ich dort in Mailand unterwegs war, war es auch extrem heiß. Also wir hatten da bestimmt 35, 36 Grad, und gerade in der Stadt kennt man das ja, wird es immer heißer, wenn man am Boden ist, zwischen den Straßen. Und wenn man dann in dieses Viertel kommt, wo die Tower begrünt sind, dann war es wirklich so ein bisschen, die Luftfeuchtigkeit war ein bisschen höher, dadurch, dass da eben Pflanzen waren. Und es war auch einfach ein bisschen kühler. Und die haben auch ein bisschen Schatten gespendet an Orten, wo das Gebäude an sich keinen Schatten gespendet hätte. So. Aber auch allgemein in Mailand würde ich sehr empfehlen, für Leute, die sich interessieren, gibt es auch viele spannende Bauten, auch neuere Bauten. Beispielsweise der Microsoft-Sitz dort war so eine Baute, die mich extrem beeindruckt hat, die ich auch modern nennen würde, aber auch nicht, ja, ineffizient gebaut. Ich weiß jetzt den Architekten nicht, das ist nur so eine Sache, die mir noch gerade einfällt beim Thema Mailand. Aber ich auch zur Begrünung selber, du hast jetzt auch angesprochen, es ist gut für den Kopf, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich auch gleich noch drauf hinaus möchte. Es gibt nämlich, ja, es gibt schon Studien dazu, dass beispielsweise begrünte Büros besser für das Arbeitsklima sind. Und wie gesagt, dazu möchte ich gleich kommen, weil das ist so ein bisschen dann Richtung auch Innenarchitektur, und das ist sowieso was, was ich noch kurz zumindest angeschnitten haben möchte. Aber ich hatte mir aufgeschrieben, ist modern immer gleich teuer? Und ich glaube, wir haben jetzt relativ gut geklärt, dass es eben eigentlich nicht so ist, sondern dass eben diese moderne Architektur von die sich aus dem Bauhausstil entwickelt hat, eigentlich eher darauf fokussiert ist, dass es alles andere als teuer ist, sondern halt einfach nur effizient und bestenfalls auch noch günstig, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, so das Hauptkriterium ist heutzutage, wenn man wirklich mal guckt, ist einfach der Preis. Also der Preis und was man auch nie vergessen darf, ist die Bauzeit. Also ich würde sagen, das ist so eine Komponente aus beiden. Aber um eine geringe Bauzeit zu haben, brauchst du auch eine günstige Bauart im Sinne von, dass du dann auch so ja, Baugruppen oder letztendlich auch so Elemente vertraust, auch so, ja, letztendlich, wie gesagt, solche Siedlungen, wo jedes Haus gleich aussieht, weil du einfach den Vorteil hast, dass wenn das Haus schon einmal entworfen wurde von einem Architekten, brauchst du das nicht jedes Mal neu zu entwerfen. Und was altbewährt ist, das hält lange. Also wie gesagt, das probiert man da letztendlich ein bisschen zu integrieren. Und ich würde halt auch einfach sagen, dass der Preis immer mehr eine Rolle spielt und leider die Leute sich auch nicht mehr gerne die Zeit nehmen, um länger zu planen, um dann lieber was Gescheites zu bauen, sondern es muss heutzutage immer sehr, sehr schnell gehen. Etwas zu bauen, am besten in 9 Monaten sollte das Haus da stehen. Und früher, wenn man sich so anguckt, so eine Jugendstil-Villa und so, also die hat keiner in 9 Monaten gebaut. Das hat sich über 2, manchmal auch 3, 4 Jahre gedauert, bis es zu Ende gebaut worden ist. Aber man hat dann halt auch was gehabt, was man gerne sich ansieht. Und das ist halt etwas, was ich so ein bisschen schade finde. Klar, der Preis ist eine wichtige Komponente. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Also die Leute werden jetzt nicht irgendwie das sehr, sehr viel Geld in Fassaden investieren, das einfach keinen Nutzen hat. Aber vielleicht schafft man es ein bisschen, den Ausgleich zu schaffen mit diesen grünen Fassaden.
Ja, auf jeden Fall. Also bin ich total bei dir. Oder eben, dass es in Richtung von solchen Stilen wie Chipperfield geht. Oder ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, der Architekt von dem von der Microsoft-Niederlassung in Mailand heißt Herzog und de Meuron. Ist wahrscheinlich jetzt auch vollkommen falsch ausgekommen, oder de Meuron oder was weiß ich. Aber naja, bevor ich jetzt geschlachtet werde, noch ein anderes Thema, was ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen wollte. Eben weil wir es von dieser Begrünung hatten, die geht außen, aber die geht auch innen. Und wie gesagt, ich habe von einer Studie gehört, auch in einem anderen Podcast mal, wo die eben drüber gesprochen haben, dass die Innenbegrünung, also eine grüne Wand beispielsweise im Büro, das Arbeitsklima und Effizienz tatsächlich schon signifikant erhöhen kann. Und das ist ja auch so eine neumodische Sache, weil früher, klar, man stellt sich gerne mal Pflanzen irgendwo hin, aber dass man sagt, man begrünt eine Wand, ist auch so eine neue Sache. Gibt es denn irgendwelche anderen auch sehr modernen Trends oder sehr signifikant modernen Sachen, die jetzt in der Innenarchitektur sich entwickeln?
Ja, ich find's gerade interessant, dass im Moment wir wieder so ein Aufblühen haben zu der 70er Jahre. Also in der modernen Innenarchitektur benutzt man immer öfter Stilelemente von damals. Also man sieht auch immer mehr Holzelemente in Wohnungen, was man eigentlich lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Es war lange Zeit kennt ihr das, diese weiß lackierten, diese ja, Möbel? Also oft war es alles einfach so eine weiße Flächen und dann haben die auch so ein,
Ikea.
wie so, ja genau, einfach diese weißen Sachen da und dieses sehr, sehr prägnante, aber heutzutage, man will irgendwie, das ist aber, glaube ich, auch wieder so eine Zeit, wo das sich einfach entwickelt hat, man will wieder mehr mit Farbe arbeiten in der Innenarchitektur und man tut auch immer mehr darauf achten, ja, letztendlich, wie man die Flächen nutzt und benutzt halt da auch sehr, sehr viel Holz, weil Holz auch wieder ein sehr ressourcenschonendes Material ist und Holz auch so langlebig ist und man es auch immer sehr, sehr lange nutzen kann. Und das sieht man in der Innenarchitektur auch immer mehr, als wenn man auch mal so bei großen Firmen so vorbeiguckt, zu so Apple und so zum Beispiel. Also die Stühle und die Tische auch in den Apple Stores und so, also die Bau, da sind sehr, sehr viele Elemente mit Holz. Und auch die großen Unternehmen tun auch immer stärker ihre Stores auch begrünen. Also ich war zum Beispiel einmal im Apple Store in Paris und da haben auch jetzt wieder Bäume Einzug gefunden. Also die begrünen auch ihre Innenräume immer sehr, sehr stark, wie du das auch gesagt hast, weil es auch einfach für die Leute sehr, sehr angenehm ist. Und ich glaube, das kommt auch immer stärker, wie gesagt, diese Begrünung auch in der Wohnung. Das war lange Zeit sehr, sehr lange out. Man hat auch das Problem, dass so eine Pflanze tatsächlich auch Staub anzieht, ne? Also die muss man halt auch pflegen und die verwittert auch, wenn man sie nicht pflegt und wenn man der kein Wasser gibt, wenn man 2 Wochen irgendwo im Sommerurlaub ist, dann ist sie halt tot. Und
Was?
die Leute müssen sich halt da ein bisschen mehr Aufwand leisten dann vielleicht. Aber ich glaube, die haben auch davon sehr, sehr viel, sehr, sehr großen Nutzen, weil es einfach auch beruhigend auf die Leute wirkt oder auch einfach schön aussieht. Und ja, das finde ich einfach echt sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, trotzdem die Architektur, die Wände werden immer mehr einfach gerade sein. Also ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir so einen Architekturstil kriegen, wie jetzt irgendwie aus der Gotik oder so oder aus dem Barock oder so. Das wird einfach nicht mehr möglich sein. Ich finde
Nee,
es aber
nee.
trotzdem sehr, sehr schön, wenn alte ja, Städte oder alte Gebäude nochmal aufgebaut werden im alten Stil. Wenn man einfach mal das Berliner Schloss anguckt, das wurde jetzt über ja, schon 6, 7 Jahre, ich weiß nicht genau wie lang, wurde das neu aufgebaut und da hat man die Fassade echt naturgetreu genauso rekonstruiert, wie es damals war. Und ich glaube, das tut auch jeder Stadt gut, wenn man die Möglichkeit hat, alte Gebäude wieder herzustellen und dann mit modernen Elementen von innen zu verbinden. Und das finde ich echt sehr, sehr cool. Ein meiner Lieblingsbeispiele ist jetzt eine Stadt, wo man eigentlich eher so als bisschen so ghetto-mäßig kennt, das ist jetzt Frankfurt. Also es gibt zwar sehr, sehr viele hässliche Elemente, aber die haben erst vor kurzem ihre Altstadt, also nicht ihre komplette Altstadt, aber einen Teil der Altstadt komplett rekonstruiert, so wie sie vor dem Krieg war. Und immer wenn ich durch Frankfurt gehe und sehe, wie die das geschafft haben, die alten Gebäude wieder so, natürlich nicht in hundertprozentiger Genauigkeit zu rekonstruieren, aber in einer sehr, sehr starken Präzision. Und die Leute sind einfach so, so, so gern da. Also wenn man da durchläuft, also jeder, der durch diese neue alte Altstadt läuft, sagt einfach, wie toll das geworden ist. Und ich habe auch Videos zu den Wohnungen da drin gesehen. Die Wohnungen sind von innen natürlich total modern. Sieht eigentlich genauso aus wie jede sehr, sehr moderne Wohnung von innen. Nur hat halt diese alten Fassaden, diese alten ja, Grundelemente wieder benutzt. Und wenn man das irgendwie schafft, da Leute zu finden, die darauf Lust haben, alte Gebäude, die damals an diesem Platz standen, wieder neu zu bauen, dann sage ich immer, das ist eigentlich so das Beste, was einem passieren kann. Und alles andere, so das wie vergrünen mit Holzbauen und so, ist dann sozusagen das Zweitbeste. Aber dieses alte Aufbauen finde ich immer sehr, sehr, sehr cool. Und ich glaube, auch die meisten Leute freuen sich darüber auch am meisten, wenn die in der Nachbarschaft wieder so ein Haus kriegen, was alt aufgebaut wurde.
Ja, also gerade bei so einem spezifischen Thema finde ich witzig, dass du es auch so ansprichst. Was heißt witzig? Es ist einerseits, ich kenne dich und ich weiß, dass es deine Meinung ist, aber wir haben tatsächlich über ein ähnliches Thema auch schon mal gesprochen. Wir hatten ja schon mal eine Staffel, wo wir über Stadtplanung vor allem gesprochen haben. Und in Paris gab es ja jetzt ein Projekt, wo die tatsächlich angefangen haben, eine Stadt neu aufzubauen in einem relativ alten Stil. Also kann ich sehr empfehlen in der Staffel Stadtplanung und Architektur. Und dann habe ich noch ein paar andere pa Punkte mir aufgeschrieben. Nicht nur Werbung wollte ich jetzt machen. Und zwar zuerst mal wollte ich das ganze Thema ansprechen mit der Innenarchitektur, wo es sich jetzt hin entwickelt. Das ist ja auch so eine Thematik, wo Tim und ich auch schon in anderen Staffeln drüber gesprochen haben, eben vor allem in der Staffel, was weiß ich, glaube ich, hieß Technik, nee, nicht Technik oder Smart Homes und sowas. Da haben wir auch IoT, genau, Internet of Things. Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass es heutzutage immer mehr ja, Technik gibt, die in Häusern integriert wird. Und ich glaube, das ist auch so eine allgemeine Evolution, also so eine allgemeine Fortschreitung einfach der Inneneinrichtung war, dass man erst gesagt hat, okay, es muss immer technischer werden, es muss immer futuristischer werden, so deswegen auch weniger Holz etc. und ähnliches. Und Hauptsache effizient und irgendwie toll und technisch aufwendig und sowieso. Und jetzt mittlerweile geht es ja auch im Luxusbereich immer mehr in die Richtung, was ist, wenn wir es einfach mal ein bisschen zurückschrauben? Was, wenn wir das Ganze ein bisschen haptischer machen, das Ganze ein bisschen mehr der Realität wieder ja, annähern, sage ich mal, dass man wirklich durch ein Haus geht und das Haus nicht nur sieht und überall Bildschirme sind, die einen anspiegeln, wenn sie aus sind, so Black Mirror-mäßig, sondern dass man tatsächlich in diesem Haus leben kann und dass man dort auch mit dem Haus interagiert und nicht nur mit irgendwelchen technischen Geräten, die da rein integriert sind. Dazu kommt, dass die Technik heutzutage einfach immer besser wird. Das heißt, selbst wenn man heutzutage ein Smart Home hat, dann kann man das sehr gut integrieren. Über verschiedenste Details, die dann eben wirklich im Haus selbst integriert sind, sodass man eben nicht überall Bildschirme haben muss und trotzdem damit interagieren kann. Und ja, ich glaube, das ist so eine allgemeine Entwicklung, Und dazu kommt natürlich auch, dass die Leute irgendwie langsam merken, ja, es ist vielleicht ein bisschen viel, wenn es einfach nur blank und kahler Beton ist. Weil ich meine, du wirst nicht der Einzige sein, der das Ganze etwas hässlich findet. Aber irgendwo ist dann ja auch die Kunst, da eben die Balance zu finden. Das war nicht auch noch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil du sprichst davon, diese alten Bauten wieder aufzubauen. So, das ist absolut richtig und ich bin da auch ganz bei dir, aber gerade wenn wir es heutzutage nicht mehr schaffen, neue Bauten im Stil mit, ja, mit schönen Fassaden und sowas zu bauen, dann ist es doch quasi die nächste Stufe der Kunst sozusagen, dass man es schafft, die alten Bauten gut aufgebaut mit neuen Bauten zu integrieren. Also quasi, dass man es sich nicht anmaßt, diesen alten Baustil quasi zu verscherbeln, sondern eben, dass man es schafft, das vernünftig miteinander zu vereinen. Weil da gibt es wirklich ganz, ganz viele Beispiele, wo irgendein Neubau neben so einem alten Haus steht und das alte Haus sieht total schön und pompös aus und vielleicht im Jugendstil oder so. Und daneben ist dann totaler Stilbruch und ein Neubau und es passt alles gar nicht mehr von den Proportionen. Aber das muss nicht so sein. Es gibt nämlich auch ganz, ganz viele Beispiele, wo eben die neueren Bauten einfach wunderschön integriert sind in die bestehende Architektur, dass es dann mit den Proportionen übernommen wurde, aber sich dann in einem neueren Stil beispielsweise zerfließt, ist tatsächlich auch eine Thematik, wo ein Freund von mir, der in dieser Staffel auch noch vorkommen wird, mit dem ich mich noch neulich drüber unterhalten hatte, weil sie eben im Studium genauso ein Thema hatten, wo es um ein altes Gebäude ging und das dann eben in eine neue Erweiterung zu integrieren. Auch gerade das, finde ich, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, weil man es eben schaffen muss, diese vor allem alten Städte, die wir ja gerade in Europa haben, einfach schön weiterzuentwickeln. Und allgemein ist es, glaube ich, auch noch so eine andere Thematik. Wenn unsere Häuser wieder schöner werden sollen, das haben wir jetzt öfter gehört, bedeutet das wieder mehr Aufwand. Und ich glaube, die letzten Jahre ist vor allem so eine Thematik, wir wollen immer effizienter werden und das ist auch weiterhin so. Aber gerade wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen was Schönes bauen, dann heißt das nicht mehr, es muss jetzt einfach nur cool sein und technisch aufwendig und das Heftigste der Welt, sondern man muss ein bisschen mehr Aufwand reinstecken. Man muss es auch wirklich einfach schön machen. Und wenn man in einer Wohnung lebt, dann kann man sie sich auch schöner machen, indem man mehr Aufwand reinsteckt, beispielsweise durch Begrünung oder eben durch, ich weiß nicht, Umstellen ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, aber was anderes fällt mir gerade leider nicht ein. Genau, aber das sind so ein paar Themen, die ich auch auf jeden Fall extrem wichtig finde, vor allem bei moderner Architektur. Ja, genau. Also das ist so noch mein kleiner Senf dazugegeben. Ich weiß nicht, Tim, hast du noch irgendwas zu sagen?
Ich habe zu sagen, dass ich gleich los muss.
Alles klar.
Sonst habe
Dann
ich
würde
nicht so viel zu sagen, aber ich fand es sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Grundsätzlich vielleicht eine Sache, die ich noch adden kann, zu diesem ganzen Thema auch Städte kühlen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr Masdar City kennt, also Masdar in der Nähe von Abu Dhabi, ob ihr euch was sagt. Das ist so mehr oder weniger so eine Failed City eigentlich, weil die hat ein relativ geiles Konzept, so mega runtergekühlt, ohne Klimaanlagen und so weiter in der Wüste eine Stadt zu bauen. Mega modern, mega effizient, mega, sag ich mal so, auf super Spar angelegt, was Energie angeht. Und die haben es komplett geschafft, durch die Bauweise also die Luft so durch die Stadt zu leiten, dass ohne Klimaanlagen und sonstiges die Außentemperatur 20 Grad, also 20 Grad geringer war als in der freien Wüste, also das draußen. Leider hat es dann irgendwie keinen gejuckt und keiner ist dahin gegangen, weil halt ganz viele andere Sachen unattraktiv waren. Heute sind da Hauptsache Businesses, also keine wirklichen Privatleute. Ist natürlich auch ein bisschen teuer dort zu sein. Die hatten auch so fancy moderne Kabinenbahn und so. Aber das ist auch was Justin so vorhin gesagt hat. So mit dieser modernen Bauweise oder gerade auch so Passivhäuser möglichst effizient zu bauen, alles zu begrünen, dass man da schon echt viel machen kann mit relativ simplen, also simplen Anführungszeichen, ohne dass man große Technologie braucht. Das ist schon, was man mit Architektur alles machen kann, will ich damit sagen. John Toll.
Ja, absolut. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, an der Stelle sollten wir es dann auch in deinem Sinne beenden, Tim. Oder hast du noch was sehr Wichtiges zu sagen, Justin? Sonst würde ich mich ja nicht auch schon verabschieden.
Nein, ich bin auch fein.
Sehr gut. Nee, aber dann, es war auch wieder mir eine Gaudi. Es war eine sehr, sehr spannende Folge und auch wieder vielen Dank für deinen Input. Es ist, ja, wieder mal sehr, sehr interessant gewesen und auch tatsächlich mal eine nette Diskussion, die wir jetzt hatten, weil wir beide, also auch Tim und ich, ein bisschen was dazu sagen konnten. Und genau, von meiner Seite dann auf jeden Fall. Ich freue mich auf die nächste Folge und guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Justin, dir fürs Vorbereiten und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.